Guten Tag zum zweiten Lesetag bei Sprachsalz. Ich möchte bitte vorab ganz kurz etwas erklären. Wir wurden jetzt immer wieder gefragt, weshalb es bei uns nicht möglich ist, nach der Lesung Fragen an die Autorin, den Autor zu stellen. Es sind zwei einfache Gründe. Der erste ist, dass wir ein sehr straffes Programm haben. Das heißt, es muss dann immer der Wechsel stattfinden. Wenn Fragen gestellt werden, weiß man, das kann einmal länger dauern, einmal nicht. Und dann haben wir sehr schnell ein Problem. Zweitens, wissen Sie ja, Sprachsalz ist so angelegt, dass Sie den Autor, die Autorin jederzeit an der Bar oder irgendwo im Hotel finden und Fragen stellen dürfen und können beim Signieren etc. Deswegen sind die Lesungen ausschließlich bei uns Lesungen, damit das ganze Programm reibungslos abläuft und dass keiner der Autoren, Autorinnen benachteiligt wird. Denn wenn der dann plötzlich statt einer halben Stunde Lesezeit nur ein Viertel hat, das ist auch für den dann nicht ganz so lustig. Ich weiß nicht, wer gestern die Lesung aus dem Gläsernen Meer gehört hat. Ich muss eigentlich auch gar nicht, kann was runterlesen. Das ist große zeitgenössische amerikanische Literatur, große Erzählkunst. Und er wird heute aus dem Buch Herdentiere lesen. Das Buch gibt es dann natürlich auch am Büchertisch und versäumen Sie es nicht, das signieren zu lassen. Die deutsche Stimme kennen Sie, über Jahre bewährt, Ernst Gossner. Begrüßen Sie jetzt mit mir Josh Weil und Ernst Gossner.
Thank you, Heinz. Again, as I said yesterday, it's wonderful to be here at this festival. I'm sorry, I have to speak in English. I have no German at all. But luckily, Ernst will translate what I say.
Ich übersetze.
For those of you who haven't heard Ernst yet doing translation or acting the translation, you're in for a treat. He's wonderful. You're lucky I'm not reading. He is. But I will read a little bit, just a page and a half, at the beginning, so you have a sense of what the sound is like in my own words.
Also Josh wird jetzt ein bisschen was von dem Beginn von Herdentiere lesen, damit man hört, wie das sich auf Englisch, in der englischen Sprache anhört, und ich werde den Rest dann fortsetzen.
What we'll be reading from today, Herdentiere, if I said that right, is in English, it's a novella, one of three novellas that make one book, but they're very long novellas, and so in German they publish them separately as their own books.
Also in Englisch ist es ein großer Roman, aber in deutscher Sprache haben sie es separiert und in einzelnen Büchern, in three parts.
It's three separate novellas, but they're linked.
Okay. Also es sind drei verschiedene Geschichten, aber zusammenhängend, aber in deutscher Sprache sind sie separiert erschienen.
If I was smarter, I would have just published them as three novels in the States.
Wenn er gescheit gewesen wäre, hätte er das in Amerika auch so gemacht.
But I am not so smart and more poor. yesterday when we did a reading, I said that I think of myself very much as an American writer. My sensibility is very American. And then we read from a book that is not set in America at all and is all about Russia.
Also gestern haben wir gelesen, oder gestern hat der Josh erzählt, dass er sich sehr als amerikanischen Geschichtenerzähler versteht. Aber gestern haben wir aus dem Gläsernen Meer gelesen, und das ist eigentlich eine Geschichte, die in Russland stattfindet.
But this is a very American book.
Ja, aber das ist sehr amerikanisch.
And it was the first book I published, So it's very close to my heart.
Also es ist eine Geschichte, die die ihm sehr nahe steht.
But also because it's set in the Appalachian Mountains, which is a very poor region of America.
Und die Geschichte ist platziert in den oder spielt in den Appalachen, eine sehr ärmliche Gegend in den USA.
Very rural, remote,
sehr ländlich.
Yeah. And it's where I was born. And then when I was 19, my brother and father and I built a cabin in the middle of nowhere in Appalachia.
Und also Josh ist dort geboren und als er 19 war, hat er mit seinem Vater und mit seinem Bruder eine Hütte dort gebaut.
And it became where I would go to write and to retreat from life.
Und hat diese Hütte verwendet, um sich zurückzuziehen und zu schreiben.
Sometimes as long as 6-7 months without seeing almost anybody.
Also 6 bis 7 Monate manchmal ohne irgendjemanden zu sehen als Eremit.
So it's the place that I love most in the world.
Also der Platz, den er am liebsten hat auf der Welt.
And my first writing was all set there. So this also is set there. I think that's all you need to know. I'll start with, like I say, the first page and a half or so in English, and then Ernst will just continue from there. I don't think we'll have time for questions after, but I'll wait outside by the bar and would love to talk to anybody.
Also wenn jemand English. Fragen hat an Josh, dann gerne nachher. Er wird draußen an der Bar stehen.
I don't know if I can threaten Ernst so he will stay with me and translate, but we can try. Okay, so. It was the hay bales that did it. The men and women who knew Osby, the ones who nodded to him from passing trucks or said, hey, while scanning cans of soup in the Micromac, they would have chalked it up to him missing his father. But they would have been wrong. The few who knew him a little better, if they had noticed Osby's usual quietness grown heavier, that he stuffed his hands in his sweatshirt pocket a little more often, they would have figured it for an adjustment, a rebalancing of the weight of a life that suddenly contained one instead of two people. They would have been wrong, too. Hay bales? It didn't even make sense to Osby. Later, of course, when the memory of old Cortland Caudill had receded to the horizons of their minds, people would have felt that sadness still hanging off of Osby. But it probably would have seemed pretty normal to them. In a place like Eads County, people sometimes get like Osby did. They're scattered all over the valley, hidden from each other by the old ridges and thick woods, by log walls of age-sunk cabins, new ranch house bricks, paint peeling clabbered, and trailer home siding so thin the propane bill is twice what it should be, never mind the electricity for the glowing space heaters that struggle in each room. I'll stop there.
Die First Congregational Church of Hearts Run hatte auf Osby immer anziehend gewirkt. Manchmal am frühen Morgen, wenn er auf der Route 33 war, bevor die Sonne die Bergkämme erklommen hatte, fuhr er um die Kurve und sah die Kirche weit vor sich auf der Bergspitze stehen, als hätte Gott den Kalkstein dort als Sockel platziert. Manchmal, aber nur ganz selten, in seinen 38 Jahren war es nur ein paar Mal vorgekommen, ging die Sonne genau in dem Moment auf, in dem Osby um die Ecke gerauscht kam. Und die Kirche begann, vor seinen Augen aufzuleuchten. In solchen Momenten nahm er einen Schluck Kaffee, drehte das Radio leiser, sodass sich die Musik mit dem Motorengeräusch des Sierra vermischte und stellte sich vor, dass es sein Scheinwerferlicht und nicht die Sonne war, was die Kirche aus dem Zwielicht hob. Ihm gefiel die Vorstellung, dass die Kirche, wenn er nicht gerade in dem Moment vorbeigekommen wäre, den ganzen Tag im Dunkel gelegen hätte. Das war einer der Gründe dafür, und er war so gut wie jeder andere, dass er sich entschieden hatte, die Trauerfeier für seinen Vater dort abzuhalten. Am Tage des Gottesdienstes war es ungewöhnlich warm für einen Januar in den Bergen. Als Osby an der Kirche ankam, etwa eine Stunde vor allen anderen, stieß er die Tür des Trucks auf,
streckte seine Hand hinaus, die Handfläche in die Luft gereckt und schaute zum Himmel hinauf. Er prüfte die Sonne wie andere Leute den Regen. 3-4 Grad, dachte er. Wenn es so blieb, dann würden die Weiden schneefrei bleiben und er würde Heu sparen. Er fragte sich, ob der Erdboden oben auf dem Familienfriedhof etwas getaut wäre, wenn er mit der Beerdigung noch einen Tag gewartet hätte. Kaum, entschied er. Auf Bowman's Ridge war es immer etwas kälter. Selbst an jenen Herbsttagen vor vielen Jahren, als er noch ein Kind gewesen war und sie zum Picknicken dort hochgefahren waren. Früher, an jenem Morgen, als er die gefrorene Erdkruste mit einer Axt aufgebrochen hatte, war ihm die Erinnerung gekommen. Sein Vater, wie er zitternd an dem alten Apfelbaum vorbei und auf trockenen Blättern zwischen den Gräbern hindurchgegangen war und ein sonniges Plätzchen gesucht hatte, wo sie die Decke ausbreiten konnten. Jetzt schaltete Osby das Radio ein und saß im Führerhaus des Trucks und wartete darauf, dass der Sprecher den Wetterbericht verlas. Jeden Herbst, soweit er sich zurückerinnern konnte, als er 5 Jahre alt war, 4, war er auf den Apfelbaum geklettert, war auf dessen verdrehten Gliedmaßen herumgekrabbelt und hatte einen schnellen Trommelwirbel aus Obst heruntergeschüttelt. Aus 20 Fuß Höhe schaute er seinem Vater zu, wie er unten herumlief, die paar guten Früchte aufsammelte und sie Osbys Mutter brachte. Sie saß in der Sonne, weich und konturlos, in ihrem dicken, fliederfarbenen Pullover, die Knie an die Brust gezogen, und blickte ins Tal. Sein Vater hockte sich neben sie und schälte mit seinem Taschenmesser einen Apfel. Er reichte ihr einzelne Stücke. Sie streckte die Hand aus und nahm sie. Im Jahr vor ihrem Tod war seine Mutter von der Chemotherapie so geschwächt, dass sie die anstrengende Fahrt zu Bowman's Ridge nicht mehr verkraftete. Also stand Osby allein mit seinem Vater neben dem Lastwagen und zwischen ihnen rauschte der Wind in den Blättern. Nach einer Weile ging sein Vater mit großen Schritten zu dem Baum, riss einen Apfel ab und kam zurück. Osby hörte, wie er kaute, und sah das grimmige Malen seines Kiefers. Als er den halben Apfel gegessen hatte, klappte er das Messer auf und schnitt ein Stück ab. Behutsam nahm Osby es von der ihm hingehaltenen Handfläche entgegen. Sie blickten ins Tal. Osby war 12. Im Führerhaus des Trucks plauderte der Sprecher weiter. Dankbar für den Lärm schüttelte Osby den Kopf und lächelte ein bisschen. Was für ein seltsamer Mann sein Vater doch gewesen war. 5 Grad und sonnig, laut dem Radio. Osby grinste. Er hatte schon vor langer Zeit herausgefunden, dass es oben in den Bergen um die 3 Grad kälter war. Er ließ den Blick über den leeren Parkplatz wandern, als hielte er Ausschau nach jemandem, der ihm gratulieren würde. Doch es waren noch nicht einmal die Geräusche von Reifen zu hören, die den geschotterten Weg heraufkamen. Die Kirche wurde nur zur Hälfte voll. Aber der Priester las die Messe dessen ungeachtet so, dass nichts zu wünschen übrig blieb. Manches war völliger Unfug, wie Cortland bis zum Ende bei seiner Frau geblieben war, wie er bis zu seinem letzten Tag niemals Gottes Willen hinterfragt hatte. Manches war halb richtig, wie Osbys Vater sein ganzes Leben lang gearbeitet hatte, um die Farm ertragreich zu machen, wie er sich nie in Dinge eingemischt hatte, die ihn nichts angingen, wie er seinen Sohn ganz allein zu einem guten Mann aufgezogen hatte. Und manches traf den Nagel auf den Kopf, wie sehr Cortland seine Kühe geliebt hatte. Osby fand, dass er es schlechter hätte treffen können. Sein Vater war kein gesprächiger Mann gewesen. Er war kein schlechter Mensch gewesen. Nicht einmal ein schlechter Vater. Er war zu niemandem gemein gewesen, nur eben auch zu niemandem besonders nett. Draußen tropfte geschmolzener Schnee von den Mauervorsprüngen der Kirche, es klang nach Frühling. Osby glaubte, seinen Vater vermissen zu müssen, aber er tat es nicht besonders. Und die Leute in der Kirche, vermutete er, taten es genauso wenig. Sein Vater hatte sich keine große Mühe gegeben, Freundschaften zu schließen. Osby drehte sich um zu den etwa 30 Menschen, die meisten von ihnen im Alter seines Vaters. Sie wirkten friedlich. Der Priester hatte die eine Sache nicht erwähnt, die sie alle in Unruhe versetzt hätte. hatte sie nicht einmal angedeutet, indem er Osby sein besonderes Beileid aussprach. Damit gab es nicht viel in dem Raum, was der Aufregung wert gewesen wäre. Und Sonnenlicht strömte durch die Fenster warm, wie es nur starker Sonnenschein durch Glas an einem Winternachmittag sein kann. Drinnen, schätzte Osby, waren es angenehme 20, 21 Grad. Am Ende fragte der Priester, ob jemand etwas sagen wollte, und alle Menschen in der Kirche sahen Osby an. Er wünschte, sie würden einfach wieder nach draußen gehen und zufrieden in der Sonne sitzen. Der Priester klappte die Bibel ganz sachte zu und sah Osby mit einem Lächeln ganz direkt an. Osby erwiderte das Lächeln, hatte aber sofort das Gefühl, dass das ein Fehler war. Er schielte hinüber zu Karl, der weiter hinten in derselben Reihe saß, und zu Linny und den beiden Jungs neben ihm. Karl kratzte sich seinen frisch gestutzten Bart, was seine Wangen schlackern ließ, und warf seinerseits einen kurzen Blick zu Osby herüber. Osby kannte diesen Blick. In ihm lag die Besorgnis, die seinen Freund überkam, wenn Karl bemerkte, dass Osby vorhatte, etwas zu sagen. Osby galt nicht als der klügste Mann in Eads County. Allerdings kannte ihn auch niemand, noch nicht einmal Karl, gut genug, um zu sehen, dass er so weit auch nicht davon entfernt war. Sein Problem war, dass die Leute nur hören konnten, was er sagte und nicht, was er dachte. Wenn die Wörter ihn verließen, dann klangen sie fast immer anders als das, was er eigentlich hatte sagen wollen. Und selbst wenn sie so herauskamen wie geplant, dann drückten sie meistens nur das Ende eines längeren Gedankenganges aus. Wenn man nicht den Weg kannte, der ihn dorthin geführt hatte, dann klang das Ergebnis meistens unverständlich. Im Laufe der Jahre war er dessen überdrüssig geworden, also sagte er inzwischen kaum noch irgendetwas zu irgendwem. Aber langsam stand Osby auf, er nahm sich alle Zeit der Welt und ließ das Ächzen und Knirschen der Kirchenbank die Stille erfüllen. Einen Augenblick lang stand er da, blickte auf seine rissigen, roten Hände, die die Lehne der Bank vor ihm umschlossen. Er überlegte, was sein Vater jetzt wohl gern von ihm gehört hätte, überlegte, was Cortland Cordell wohl selbst an seiner Stelle gesagt hätte, und als ihm nichts einfiel, versuchte er, sich einfach etwas Gutes an seinem Vater ins Gedächtnis zu rufen. Aber es kam nicht eine Erinnerung, sondern eine ganze Reihe. Wie sein Vater Namen für die neuen Kälber ausprobierte, während er unter dem Kipplaster lag und daran herumschraubte, oder während er die gespendeten Kleidungsstücke in der Mission von Ripple Meat durchstöberte, oder wie er beim Jagen die Beute verscheuchte, indem er potenzielle Kälbernamen Woodrow, Lloyd, Skeeter von seinem Hochsitz zu dem von Osby herüberrief. Jahrelang war das so gegangen, solange Osby zurückdenken konnte. Er wusste, dass es noch andere Dinge gegeben hatte, die seinen Vater glücklich machten, aber sie fielen ihm nicht ein.
Also, sagte er schließlich, Dad hat immer viel Freude an seinen Rindern gehabt. Wenn das Kalb mal einen Namen bekommen hatte, dann hieß es auch so. Fersen, Kühe, Bullen, er hat ihnen allen Namen gegeben, als wären sie alle Milchkühe. Kenne sonst keinen, der das so gemacht hat. Ich glaube, er hat auch nie zweimal den gleichen Namen genommen. In den ganzen Jahren nicht.
Erst als Osby das aussprach, fiel ihm auf, wie unglaublich es eigentlich war.
Wir haben Kühe, die schon 8, 9 Jahre kalben. Ich schätze, die werden ihn vermissen.
Er glaubt, sein Vater hätte gewollt, dass er es dabei beließ. Aber es fühlte sich noch nicht ganz richtig an. Also sagte Osby,
schätze, wir alle werden das.
Als sie an der matschigen Jeepspur angekommen waren, die hoch zu Bowman's Ridge führte, zogen sie den Sarg aus dem Leichenwagen und wuchteten ihn auf Osbys Pickup. Die, die mit PKWs gekommen waren, ließen sie am Rande der 247er stehen und drängten sich in den Trucks zusammen. Auf dem Friedhof der Cordells war es windig und es war kälter, genau wie Osby es vorhergesehen hatte. Sie brauchten nicht lange, um Cortland unter die Erde zu bringen. Alle waren froh, wieder in die Trucks klettern zu können und in einem Konvoi für ein spätes Abendessen im Buttercup nach Pembroke zu fahren. Als sie mit dem Essen fertig waren und zurückfahren, neigte sich der Tag dem Ende zu und Osby begann die Traurigkeit zu spüren, die sich nach einem bedeutenden Ereignis einstellt, einfach nur, weil es vorbei ist. Er hatte seinen Schlips in die Hemdtasche gesteckt und fühlte ihn jetzt als Klumpen an seiner Brust, während er hinter Karl herfuhr und ihm wiederum ein paar andere Lastwagen und PKWs folgten, die sich mit den Bodenwellen hoben und senkten. Als sie sich Hart's Run näherten, bogen die Fahrzeuge eins nach dem anderen in Seitenstraßen ab, hinterließen Staubwolken, wo der Schotter auf die 33 flog. Als er an Alvas Store vorbeifuhr, bog das letzte Auto hinter ihm zu den Zapfsäulen ab. Die Straße, die in seinem Rückspiegel plötzlich ganz leer hinter ihm lag, schien sich nach hinten auszudehnen. Nach ein paar weiteren Kilometern leuchteten die Rücklichter von Karls Laster auf und der fleischige Arm seines Freundes ragte aus dem Fenster, die Hand lässig geöffnet. Osby hob ein paar Finger vom Lenkrad und schaute dem schlammbespritzten Ford hinterher, der in die 288er abbog. Jetzt lag nichts mehr vor seiner Windschutzscheibe als das weite Tal und das lange schwarze Asphaltband, das es durchschnitt. Tja, dachte Osby. Das war es also. Er beschloss vor dem Heimweg noch nach den 5 kleinen Herden zu schauen, die sie hatten, die ich habe, berichtigte er sich innerlich. Er fuhr durch die verbliebenen Sonnenflecken und die kalten Schatten, die unvermittelt hinter den Bergen auftauchten, und begann mit der am weitesten entfernten Herde auf dem Feld, das sein Dad und nun er von Sheldon Ballard gemietet hatte und das an das Gemeindeland grenzte. Der Boden gefror schon wieder und der Truck schaukelte ruckelnd über die Weide. Die über dem Berg verstreuten Rinder drehten sich alle gleichzeitig dem Motorengeräusch zu wie ein Vogelschwarm, der sich auf ein geheimes Signal hingeschlossen in die Lüfte erhebt. Osby stieg aus und versteckte seinen massigen Hals etwas tiefer im Kragen. Es wurde rasch kälter. Die Sonne trug ihr tiefstes Orange. Bald würde sie sich rot färben. Für Osby sah das immer so aus, als müsse sie gerade dann am wärmsten scheinen. Und es erschien ihm wie ein gewaltiges Versehen, ein Versagen von irgendwem irgendwo, dass das Licht keinerlei Wärme spendete. Er betrachtete die Kühe, während die Schatten aus den Bodensenken krochen und die Herde umschlossen. Er hatte nur etwa ein Viertel seiner Rinder auf diesem Feld stehen, 28 rotbraune Kühe, von denen schon 4 gekalbt hatten. Größtenteils waren es Angus Limousin-Rinder, ein paar von ihnen mit Hereford gekreuzt. Fersen waren nicht dabei. Die Fersen standen auf den 2 dem Haus am nächsten gelegenen Feldern, damit er sie im Auge behalten konnte. Sein Vater und er zogen die Bullen alle selbst auf. Zu dieser Herde gehörte auch ein 2-jähriger Black Angus. Am Rand der Herde konnte Osby ein frisch geworfenes Kalb ausmachen, das am Euter der Mutter saugte. Sie war eine gute Kuh, die ihnen 8 oder 9 Kälber geschenkt hatte, diese breiten Limousin-Hüften. Und er versuchte sich zu erinnern, wie sein Vater sie gerufen hätte. Der Name fiel ihm nicht ein. Er suchte den Rest der Herde nach Anzeichen für Kompaktion und schadhafte Hufe ab und kontrollierte, ob alle Kälber da waren. Bei einigen der Kühe konnte man sackartige Vergrößerungen unter den Schwänzen erkennen und er sah zu, wie sie ihre Beine unter den geschwollenen Bäuchen bewegten. Eine oder 2 sahen aus, als könnten sie jeden Augenblick werfen, aber sie waren Profis. Die Bahn Heu, die er am Morgen ausgebreitet hatte, lag immer noch im Sonnenlicht. Es sah alles gut aus, es sah alles unverändert aus. Als er nach Hause kam, war es vollends dunkel. Der Mond war noch nicht aufgegangen, in seinem Haus brannte kein Licht. Als er langsam an der Ausfahrt vorbeifuhr, wünschte er sich, es gäbe noch eine weitere Weide, die er kontrollieren könnte, oder irgendetwas, das er in der Stadt zu erledigen hätte. Vielleicht würde er zu Karl hinüberfahren, nur um Hallo zu sagen. Es war Jahre her, dass sie zum letzten Mal hinten auf Karls Veranda gesessen, Bier getrunken und für Karls Vogelhunde Stöckchen geworfen hatten. Als er um die Kurve fuhr, entrissen seine Scheinwerfer den Briefkasten des Old House der Nacht. Er war gegen den riesigen Kastanienbaum gesackt und die Buchstaben, die seine Großmutter sorgfältig darauf gemalt hatte, waren halb verschwunden. Die K. Ills standen nun da. Sein Brustkorb fühlte sich plötzlich zu eng an für all das, was dort hineinpassen musste. Langsam fuhr er den Schotterweg hinauf. Ein paar Meter weiter blieb er stehen. Unter ihm schlummerte der Truck im Leerlauf. Gras und Unkraut waren zwischen den Reifenspuren emporgesprossen und die Regengüsse des letzten Frühjahrs hatten die Auffahrt zerfurcht. Oben auf dem Hügel außerhalb der Reichweite seiner Scheinwerfer zeichnete sich das Haus schwarz gegen die Sterne ab, ein Loch im Himmel. Sein Heim, das neuere Haus, das er gemeinsam mit seinem Vater bewohnt hatte, war vor beinahe einem Jahrhundert erbaut worden, aber die ursprüngliche Heimstatt der Familie, das Old House, war doppelt so alt. Die Wände des Wohnzimmers bestanden noch aus Rundhölzern von der Blockhütte der alten Pioniere. Nachdem seine Großmutter gestorben war, hatte sein Vater das Haus als Lagerraum benutzt, für Säcke mit Dünger, Autobatterien, Medizin für die Tiere. Osby schaltete das Fernlicht ein. Die Fenster, in denen noch Scheiben waren, blinkten auf. Er hatte das Haus seit dem Tag nicht mehr betreten, an dem er seinen Vater gefunden hatte. Er konnte den glitzernden Umriss von Cortlands Pickup erkennen, der am oberen Ende der Auffahrt parkte. Die Vordertür des Hauses stand noch offen. Er hatte vergessen, sie zu schließen. Oder die Sanitäter hatten es vergessen, oder die Polizisten. Sie waren gekommen, um sich umzusehen. Es hatte nicht viel zu deuten gegeben. Osby sagte ihnen, sie sollten alles lassen, wie es war. Er wolle selbst aufräumen. Es würde ihm helfen, mit der Sache abzuschließen, sagte er, damit zur Rande zu kommen. Als die Nachbarn anboten, ihm unter die Arme zu greifen, sagte er ihnen, er habe schon geschrubbt und gefegt und verbrannt, was verbrannt werden musste. In Wahrheit hatte er nichts angerührt. Der Gedanke daran, das Haus wieder zu betreten, weichte seine Eingeweide auf. Der Lastwagen stotterte und er gab ein wenig Gas, schüttelte eine Zigarette aus dem Päckchen Winstons. Dann saß er da und rauchte. Er wusste, dass er dort hinaufgehen und diese Tür schließen sollte. Als Osbys Mutter gestorben war, hatte sein Vater nicht zugelassen, dass jemand ihnen dabei half, die Leiche zum Bestattungsinstitut zu transportieren. Sie hatten sie in Betttücher gewickelt und die Treppe hinuntergetragen. Sein Vater packte sie unter den Armen. Osby hielt ihre kalten Knöchel umklammert. Sie rochen nach altem Kohl. Ihr Körper sackte durch, schwer wie nasser Sand. Seine dünnen 12-jährigen Unterarme spannten sich an und er musste sich anstrengen, um seine Finger um ihre Beine geschlossen zu halten. Auf halber Treppe ließ er sie fallen. Ihre Fersen schlugen auf der harten Holzstufe auf und er dachte daran, wie weh das getan hätte, wenn sie noch am Leben gewesen wäre. Draußen wuchteten sie sie in den Truck und fuhren in die Stadt. Sein Vater hatte nicht einmal zugelassen, dass sich die Leute nach der Beerdigung in ihrem Haus versammelten. Die Kasserollen und Kuchen, die sie brachten, hatte er abgelehnt. Den Samstag darauf hatte Osby ihm beim Ausschachten geholfen. Sie hatten in der Schaufel des Bulldozers gesessen, vor dem kalten Wind geschützt und eine Thermoskanne mit dampfendem Kaffee hin und her gereicht. »Ich lass die bestimmt nicht durchs Haus latschen«, hatte sein Vater gesagt. »Alles nur Show.« Und eine Woche später, während er in der Küche mit der Spitze eines Messers Schrotkugeln aus einem Hasen gepult hatte, »Wenn ich dran bin, dann will ich keinen großen Wirbel. Ich will nicht, dass die alle hier rumlaufen, die Auffahrt verschandeln und im Old House rumschnüffeln. Grab einfach ein Loch und schmeiß mich rein.« Als er die Zigarette geraucht hatte, kurbelte Osby das Fenster hinunter, warf den Stummel hinaus, trat auf die Kupplung und legte den ersten Gang ein. Hinter dem Old House verschluckte Bowman's Ridge den unteren Rand des Himmels schwarz und massiv. Nach einer Weile fing sein linker Wadenmuskel an zu zucken. Er schaltete in den Rückwärtsgang, setzte auf die Straße zurück und fuhr nach Hause. Die Stille schluckte den Knall der Fahrertür fast im selben Augenblick, als er sie hinter sich zufallen ließ. Er konnte die Tiere der Nacht hören, wie sie sich bewegten, kleine Vögel, Opossums, Eichhörnchen, die in den getrockneten Blättern Geräusche machten, die zu laut für sie waren. Sie verstummten, als seine Füße auf dem Weg vom Truck zur Veranda ihre eigenen Geräusche machten. Drinnen war das Haus ausgekühlt. Osby stapfte in die Küche, öffnete die Esse des Holzofens, stocherte in den übrig gebliebenen Kohlen herum und beobachtete, wie sie sich am Luftzug näherten. Als sie glühten, legte er ein paar Holzscheite darauf, die die ganze Nacht hindurch brennen würden. Er wartete, bis sie Feuer fingen, dann schloss er den Ofen und ließ ihn seine Arbeit tun. Er betrachtete die etwa 20 Dosen, die auf der Küchentheke standen. Sein Vater und er hatten sich nie die Mühe gemacht, die Suppen in die Speisekammer zu räumen. Die war für Dinge da, die sie aus einer Laune heraus gekauft und dann nie wieder angefasst hatten. Dinge wie Kuchenbackmischungen oder Knoblauchzehen. Dinge, die das benötigten, was Osby und sein Vater größere Vorbereitungen nannten. Dosen mit Suppe, Bohnen oder Cranberry-Soße, Gläser mit Essiggurken, das waren die nützlichen Dinge, die gleich auf der Theke blieben, wo sie in Reichweite waren. Osby wählte eine Dose mit Hühnchen und Klößen und schüttelte kurz den Kopf, als sein Blick auf all die Dosen mit Muschelsuppe fiel. Sein Vater hatte die geliebt. Osby konnte sie nicht ausstehen. Und jetzt war er auf einem Dutzend Dosen sitzen geblieben. Er spülte einen Kochtopf unter dem Wasserhahn ab, wobei er mit dem Daumen den größten Teil der verkrusteten Suppe vom Vorabend wegruppelte, warf das Hühnchen und die Klöße von heute hinein, entzündete den Gasherd mit einem Streichholz und holte die Suppenteller und Löffel aus dem Schrank. Die Küche war zum Wohnzimmer hin offen und Osby ging rüber, schaltete den Fernseher an und schaute den Wetterbericht, während er sein Hemd aufknöpfte und die Arme aus den Ärmeln zog. Er wollte sein gutes Hemd nicht mit seinen restlichen Kleidern auf den Boden werfen und so hielt er es in einer Hand, während er Schuhe und Hose auszog und sie zusammengeknüllt unter dem anderen Arm hielt, wobei er der Wettervorhersage für den nächsten Tag lauschte. Es gab eine kleine Wahrscheinlichkeit für Schnee. Hoffentlich nicht vor dem Nachmittag, sagte Osby laut ins leere Haus hinein und kam sich sofort albern vor. Als er den Topf Suppe spucken hörte, hastete er zurück in die Küche, warf seine Kleidung auf die Theke und schüttete Hühnchen und Klöße in einen Suppenteller. Einen Moment lang stand er da und starrte verblüfft den zweiten Teller an. Er konnte sich nicht erinnern, zwei herausgenommen zu haben. Er räumte den zweiten Teller und den zweiten Löffel weg und trug seine Suppe ins Wohnzimmer, um weiter die Lokalnachrichten anzuschauen. Es war immer noch kalt im Haus. Die Wärme des Holzofens schaffte es eigentlich nie bis ganz ins Wohnzimmer. Und er schaltete den elektrischen Heizofen ein, zog ihn nah an die Couch heran und saß da in Unterwäsche und T-Shirt und den braunen Socken, die an seinen Füßen so komisch aussahen, und schlürfte seine Suppe, während die Wärme des Elektroofens seine Haut kitzelte. Etwa eine Stunde später, als zwischen zwei Sitcoms Werbung lief, warf er einen Blick zur Seite, um zu sehen, ob sein Vater schon eingeschlafen war. Natürlich war die andere Seite der abgenutzten, bräunlich-orangen Couch leer. Als er es sah, versuchte er zu erspüren, ob er den alten Mann vermisste. Er wusste es nicht. Er legte sich hin und streckte die Beine über die gesamte Länge der Couch aus. Es fühlte sich schon seltsam an, das zu tun. Er versuchte sich seinen Dad vorzustellen, wie er dort saß, wo jetzt seine Füße lagen. Es hätte eigentlich einfach sein müssen. Immerhin hatte Cortland nahezu jeden Abend dort gesessen, um schließlich irgendwann einzunicken, seit Osby ein Kind gewesen war. Aber er sah ihn nicht vor sich. Als er sich wieder zum Fernseher drehte, glaubte er, das Gesicht seines Vaters zu sehen, das durchs Fenster zu ihm hereinsah. Aber nicht so, wie er im Leben ausgesehen hatte, sondern so, wie Osby ihn vor 3 Tagen im Old House gefunden hatte. Sein Unterkiefer und die halbe rechte Wange weggerissen, ein Auge in der Höhle explodiert. Osby zwang sich, ruhig sitzen zu bleiben und aus dem Fenster zu schauen, wo er nichts sah als sein eigenes Spiegelbild, bis sein Herzschlag sich wieder normalisiert hatte. Dann löffelte er den letzten Rest Suppe aus, seufzte und trug den Teller zum Waschbecken. Als er klirrend gegen das übrige Geschirr stieß, überkam ihn der Impuls, alles abzuspülen, die Arbeitsplatten zu säubern, den ganzen Haus aufzuräumen. Er ließ Wasser im Waschbecken laufen und sah zu, wie der Dampf aus dem Seifenschaum quoll. Und durch das Fenster konnte er hin und wieder Scheinwerfer sehen, die ein paar Meilen weiter unten im Tal über die Route 33 streiften. Auch wenn die Fahrzeuge außer Sichtweite waren, konnte er immer noch eine Weile lang ihren Weg anhand des fahlen gelben Scheins am Berghang verfolgen. Er fragte sich, ob er nun einsam sein würde. Er wusste eigentlich nicht, warum es so sein sollte. Sein Vater war ohnehin nie besonders gesellig gewesen. Er glaubte nicht, dass er einsam war. Er schrubbte an einer Schüssel herum. Er hatte noch keinen einzigen Teller gespült und verbrachte die nächsten Minuten damit, an getrockneten, halb verbrannten Reiskörnern herumzukratzen, die an einem Topf festgebacken waren. Als er damit fertig war, entschied er, dass er wohl doch nur einsam war. Vielleicht vermisste er sogar seinen Dad. Es wäre doch nur normal. Aber er verspürte nicht den Wunsch, jemanden anzurufen oder die halbe Stunde Fahrt nach Pembroke auf sich zu nehmen, um im Ten Points etwas zu trinken und eine Runde Billard zu spielen. Er hatte keine Lust, Karl zu besuchen. Selbst der Fernseher ging ihm auf die Nerven. Er ging ins Wohnzimmer und stellte ihn ab, wobei er Schaum auf dem Knopf hinterließ. Zurück am Waschbecken steckte er die Hände ins Wasser. Es war nicht mehr warm. Er ließ noch etwas heißes Wasser einlaufen, hörte zu, wie es ins Waschbecken rauschte und beobachtete ein weiteres Paar Scheinwerfer in der Ferne. Er fragte sich, wer das da draußen war, ob es jemand war, den er kannte oder nicht. Das spielte eigentlich keine Rolle. Er starrte den beinahe sauberen Topf in seiner Hand an. Der Reis, den er weggeschrubbt hatte, sein Vater hatte diesen Reis gekocht. Sein Vater hatte die Hälfte davon gegessen. Er fragte sich, wie lange es dauern würde, bis er aufhörte, an seinen Vater zu denken. Gewisserweise hatte er das schon. Er fragte sich, wie lange die Leute sich an ihn erinnern würden, wenn er jetzt hinüber ins Old House ging und sich den Kopf wegschoss. Nicht lange, dachte er.
Ja,
sagte er laut. Ich bin wohl einfach einsam.
Thank you, everybody. Thank you, Ernst.
Ja, meine Damen und Herren, ich persönlich nenne das die große Kunst des Erzählens und die ganz große Kunst des Vorlesens. Danke, Josh Weil, Ernst Gossner.